Ein ganz herzliches Willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Das wünscht Ihnen Anjuta Engert. Ich darf Sie herzlich begrüßen bei uns hier in der Lebenshilfe mit folgendem Thema, mit dem wir uns in der kommenden Stunde auseinandersetzen wollen. Gewalt an Kindern, Gewalt von Kindern. So der Titel der Sendung. Und dazu darf ich ganz herzlich als Gesprächsgast begrüßen die legendäre Christa Mewes. Ich grüße Sie ganz herzlich aus Uelzen.
Guten Morgen, Frau Engert.
Guten Morgen, Frau Mewes. Sie sind bekannt als Kinder- und jugendlichen Psychotherapeutin. Sie sind weithin bekannt mit Ihren mittlerweile 121 Büchern, davon auch immer wieder Neuauflagen erschienen. Sie haben selber 2 Kinder, 6 Enkelkinder, einen Urenkel und zählen auch mittlerweile schon 87 Jahre Lebenserfahrung. Seit 96 stehen Sie dem Verein Verantwortung für die Familie vor. Ja, es gibt genug zu tun für die Familie, das ist uns vielleicht allen klar. Und seit dem Jahr 2000 haben Sie auch die Fortbildungseinrichtung Elternkolleg Christa Mewes, ECCM kurz, gegründet, wo einfach Mütter befähigt werden sollen, erfahrene Mütter, jungen Eltern über sachkundige Erziehung zu informieren und auch zur Seite zu stehen. Gewalt an Kindern, Gewalt von Kindern, das ist schon ein heikles Thema, ein unangenehmes Thema. Manchmal möchten wir vielleicht auch lieber die Augen davor verschließen. Denn was allerorts passiert an schrecklichen Horrorszenarien, da denken wir vielleicht manchmal, hoffentlich trifft es unsere Kinder nicht. Und wir leben vielleicht noch in einem ländlichen Raum und sind nicht so dem Großstadtmilieu ausgesetzt. Tja, aber es passiert eben auch leider überall oder da kann es passieren. Und wenn wir an das Thema denken und das hören, dann denken wir vielleicht oft auch gleich an so Horrormeldungen aus den Medien. Eine Geschichte ist mir in den Sinn gekommen. Es ist leider keine Geschichte, sondern eine wahre Begebenheit. Sie erinnern sich vielleicht noch an den Fall Mirko. Die Polizei startete eine der größten Suchaktionen um den 10-jährigen Jungen, der nach einem Kinobesuch nicht mehr nach Hause kam. Fast ein halbes Jahr bangten dann die Eltern und die 3 Geschwister um diesen Jungen. Dann kam die erschütternde Nachricht. Mirko war entführt, missbraucht und erdrosselt worden. Der Täter hatte ihn in einem Auto aufgeschnappt mit Gewalt. Und es ist ein 45-jähriger Familienvater aus dem Nachbarort, der selber kleine Kinder hat. Großes Entsetzen überall. Die Mutter dazu, Mirko, wir werden dich wiedersehen. Ja, wie kann sie das so sagen? Die ganze Familie ist tief im Glauben verwurzelt. Das ist vielleicht in der ganzen Medienrummel nicht so rübergekommen, dass sie am Ende so etwas sagen kann. Aber schrecklich und entsetzlich ist es natürlich für die ganze Familie dennoch genug. Wie lassen sich solche grausamen Morde und Übergriffe an Kindern in Zukunft eindämmen? Ist das überhaupt möglich? Welche Verantwortung trägt die Gesellschaft und hat die Liberalisierung von Bildern mit pornografischem Inhalt und Gewalt dem Schutz von heranwachsenden Kindern je schon etwas gebracht? Ja, Frau Mewes, Sie haben einiges für uns vorbereitet, das Thema Aggressionen. Vorab ganz kurz, wie beurteilen Sie die Lage? Wir hören natürlich heute viel mehr über solche Ereignisse, über solche Schreckensmeldungen. Können Sie das an Zahlen aber auch ablesen, dass solche Übergriffe zunehmen?
Ja, sie nehmen zu, auf der ganzen Linie. Auch der Kinderschutzbund hat das schon statistisch aufgezäumt. Aber wir sehen es auch bei den Dingen, die an unsere Praxis herankamen, bei den Ratsuchenden nicht und den Entsetzten und all diesen Fragen. Wir müssen uns dem stellen, dass unsere Gesellschaft in eine Situation geraten ist, die vielen Kindern nicht gut tut.
Ja, und dieses Schicksal ist gewissermaßen nicht vom Himmel gefallen. Es hat auch einen Anfang, es hat auch Ursachen und denen wollen wir jetzt auch ein bisschen nachgehen, Frau Mewes. Ich darf Sie jetzt einfach bitten, Ihre Gedanken uns zu diesem Thema vorzutragen. Ja, Frau Mewes, bitte.
Dankeschön. Gewalt an Kindern, Gewalt von Kindern und Jugendlichen. Das ist ein ebenso notwendiges wie bedrückendes Thema. Keineswegs ist unser angeblich so humanes Zeitalter ohne Aggressionen gegen Kinder sichtbar vor allem in den Kindsmisshandlungen. Die Zahl der misshandelten Kinder hat sogar zugenommen. So konstatiert der Kinderschutzbund. Ja sicher hat es noch niemals so viele Kinder gegeben, die von ihren eigenen Vätern, von ihren eigenen Müttern getötet worden sind. Meist aus Verzweiflung über eine scheiternde Ehe oder einer ausweglosen finanziellen Lage. Die Zahl der Kindsmisshandlungen ist in den vergangenen Jahren unaufhaltsam gestiegen. Oft auch praktiziert durch Stiefväter, Onkel, Nachbarn oder anderen den Kindern nahen Personen. Erfüllt die Familie nicht mehr ihre Aufgabe, ein Ort des Schutzes für die Kinder zu sein? Das wäre gewiss global ein falscher Schluss. Denn glücklicherweise gibt es auch noch die intakte Familie, in der Kinder liebevoll und gleichzeitig geordnet aufwachsen dürfen, immerhin noch in der Mehrzahl. Aber die Ursachen der Zunahme von schweren, gewalttätigen Aggressionen gegen Kinder durch Erwachsene haben dennoch viel damit zu tun, dass der urnatürliche Rahmen Familie für viele Kinder nicht mehr vorhanden ist. Die vielen Scheidungen sind zum Beispiel bittere Zerreißprobe für die Kinder. Die Zahl der Konflikte ist hier unübersehbar. Schon dadurch, dass das Kind häufig genötigt wird, sich für den einen oder den anderen der zerstrittenen Eltern zu entscheiden, kann Hass auf das Kind beim Vater oder bei der Mutter auslösen und so lange schwelen, bis plötzlich wie ein Vulkanausbruch daraus eine Riesenaggression gegen das abtrünnige Kind wird, oft ohne äußeren Anlass. Oft auch sind die Betreuer von Kindern überfordert. Meist dadurch, dass die Eltern beide berufstätig sind und die berufstätige Mutter das Kind allein zu erziehen hat und die Probleme ihr über den Kopf wachsen. Besonders wenn sie erleben, dass ohne ein intensives Mithelfen der Eltern schulische Erfolge der Kinder kaum noch zu erreichen sind. Die im Berufsstress stehenden Eltern können dieses meistens nicht leisten. Die Kinder kommen immer häufiger mit miserablen Schulnoten heim. Die Schullaufbahn der Kinder scheint dann nicht selten in unserer einseitig auf Leistung abgestellten Gesellschaft in Frage gestellt zu sein. Die Eltern versuchen dann, die Kinder anzutreiben oder mit abendlichem Eingreifen das sinkende Schulschiff doch noch wieder flott zu machen. Oft mit katastrophalem Ergebnis. Das Kind bockt, es verfällt einem globalen Leistungswiderstand. Die Eltern geraten in Wut und antworten mit Ohrfeigen oder Schlimmerem. Aber der Rückgriff auf Prügelerziehung, das sei hier gleich eingefügt, wäre ein gefährlicher Rückschritt. Gewalt erzeugt Gewalt, wenn sie manchmal auch erst im Erwachsenenalter zum Ausbruch kommt. Hier sind die Ergebnisse der Aggressionsforschung eindeutig. Wir wissen heute, dass Dressur von Kleinkindern mit Hilfe vorwiegend aggressiv gewalttätiger Erziehungspraktiken zu einer Vermehrung und Stauung von Aggressionen bei solchen Kindern führt und dass die dadurch entstehenden Aggressionen zu einer Charakterentwicklung führen können, die den Menschen prägt. Er hat dann im Erwachsenenalter fortgesetzt Wutanfälle. Entweder indem seine Aggressivität ihn beherrscht auf diese Weise und zu einer Kette von Konflikten mit den Mitmenschen führt, oder indem der Kampf gegen die eigenen Aggressionen den Menschen körperlich leidend macht. So ein Missverhältnis im Haushalt der Seele bewirkt nicht nur einen aufwendigen Kraftverschleiß, sondern gleichzeitig immer eine partielle Einschränkung des Verhaltensspielraums, der Entscheidungsfreiheit und der Entfaltungsmöglichkeiten des Menschen. Denn sie band den Menschen teilweise auf der Entwicklungsstufe fest, in der der Schaden entstanden ist. Die Konsequenz, die sich aus so einer Erkenntnis ergibt, ist klar, sie müsste lauten Eltern, vermeidet es, durch gewalttätige und einschränkende Erziehungsmethoden eure Kinder zu dressieren, so dass Aggressivität künstlich produziert und aufgeheizt wird. Im Westen lag dieses Forschungsergebnis bereits in den 60er Jahren vor und bewirkte, dass das Pendel nun aber radikal ins Gegenteil umschlug. In die sogenannte antiautoritäre Erziehung. Die Ergebnisse dieses großen Experiments 45 Jahre später überraschen, aber heute. Denn die mehr oder weniger sich selbst überlassenen Kinder zeigten sich unter der weichen Welle in der Erziehung keineswegs lammfromm und brav. Im Gegenteil, heftiger denn je toben bei solchen Kindern die Rivalitätskämpfe mit den Geschwistern. Deutlich erkennbar und häufig anhaltend entsteht im Kleinkindalter Trotz gegen die Erzieher. Manche werden geradezu abenteuerlich aggressiv. Eltern, die also auf die antiautoritäre Erziehung setzten und setzen, wächst die Erziehung ebenfalls oft einfach über den Kopf. Manche geben zu, die Zerstörungen durch die Kinder waren zu groß geworden. Eine österreichische Mutter resümierte nach einem meiner Vorträge: Die Kinder betteln doch geradezu nach Watschen. Solche Erfahrungen, die mehr oder weniger drastisch in vielen Elternhäusern gemacht worden sind, führten in eine neue Unsicherheit. Hat der Mensch nicht vielleicht doch in sich einen Drang zur Vernichtung seiner Mitmenschen, um sich allein, schrankenlos, egoistisch in der Welt zu bewegen? Und sollte man diesen Teufel dann nicht doch schon in der Kinderstube austreiben? Fehlvorstellungen dieser Art führen heute manchmal sogar zu einem gefährlichen neuen Rigorismus nach dem Motto, nur der geschundene Mensch wird erzogen. Aber wie gesagt, einer solchen Devise zu folgen, erzeugt im Erwachsenenalter entweder den Jähzornigen, den Schlägertyp oder den Duckmäuser. Aber nicht nur deshalb oder wegen oft damit zusammenhängenden Schulproblemen werden die Kinder attackiert. Schon Krabbelkinder, ja sogar Babys, sind heute gelegentlich Übergriffen durch Erwachsene ausgesetzt. Freilich nicht nur auf dem Boden falscher Vorstellungen über Kindererziehung, sondern häufig auch durch alkoholisierte, manchmal auch nur mit ihrer Betreuung überforderte Väter, seltener, aber doch gelegentlich auch durch seelisch kranke, süchtige, manchmal auch verzweifelte Mütter, am schändlichsten aber durch sexuellen Missbrauch von Babysittern. Viel mehr Kinder als früher sind auch von Beginn an wegen einer unerkannten hirnorganischen Anomalie, einer es schädigenden Geburt oder falscher Betreuung bereits in den ersten Lebensjahren so schwierig, dass sie gewissermaßen zu Nervensägen werden, an der sich alle Kraft der Eltern zu zerreiben droht. Oft sind solche Babys Dauerschreier, die kaum einmal zum Lächeln zu bringen sind. Auch die hautkranken Kinder können so nerven, dass die Eltern aus der Fassung geraten. Und es ist erst einmal die Gewalt in die Erziehung eingekehrt, bilden sich nur allzu häufig Teufelskreise. Denn wenn aus dem Kind erst einmal ein Neinsager geworden ist, wenn die Eltern oder erst recht der alleinerziehende Elternteil nach einem stressreichen Arbeitstag mit einem solchen Kind konfrontiert wird, das voller Stacheln und nur Abwehr ist, dann ist die Situation in sich gefährlich genug. Aber unsere unnatürlich gewordene Situation bietet nicht nur auf diese Weise Zündstoff zur Eskalation der Aggression gegen Kinder. Ebenso dramatisch zugenommen haben mörderische Aggressionen unter sexueller Beimischung gegen sie. Ich möchte das an einem Beispiel aus Norddeutschland belegen. Kürzlich wurde in Harburg ein Kinderschänder gefasst, der schlafende Kinder des Nachts aus Landschulheimen geraubt, sie päderastisch missbraucht und dann getötet hatte. 5 Buben, insgesamt zwischen 9 und 13 Jahren, innerhalb von 20 Jahren. Die Zahl seiner in den vergangenen Jahren durchgeführten Missbrauchstaten ohne anschließende Tötung der Kinder waren von ihm selbst nicht einmal mehr zählbar. Und diese Suchtgeschichte von Aggressionen eines Serientäters gegen Kinder ist ja kein Einzelfall. Sie sind in den vergangenen Jahrzehnten eskaliert, die sexualsüchtigen Täter. Denn diese Art der Aggression gegen Kinder sind Teil der furchtbaren Saat, die hier aufgeht. Sie sind die Folgen eines überheblichen Zeitgeistes. Und der Abbruch mit der Tradition wurde vor 45 Jahren im Westen eine totale Liberalisierung der Sexualität auf den Thron gehoben. Die absurde Fehlvorstellung, dass praktizierte Sexualität vom Säuglingsalter ab den Kindern zu ihrer Entfaltung zu verhelfen habe, begann die Medien, Schulbücher und ministeriellen Wegweiser zu bestimmen. Im Zuge dieser Fehlvorstellung wurde 1976 sogar der Pornografieparagraf gestrichen. Verderbliche Ware für Kinderaugen und Ohren überschwemmt seitdem in immer schamloserer Weise den Medienmarkt. Aber aus sexualisierten Kindern werden oft sexualsüchtige, vergewaltigungssüchtige, also aggressive Männer. Denn ihre Sexualität bleibt dann an Kindern als Sexualpartnern fixiert. Ja, ein Teil ihrer Seele bleibt im Grunde selbst infantil, obgleich sie sich dann als Täter gebärden und Schrecken auslösen, sind auch sie im Grunde Opfer einer ihnen aufgenötigten Einbuße ihrer Willensfreiheit durch die süchtige Fesselung an den Trieb der immer mehr, immer größeren Reiz fordert und das im Wiederholungszwang. In dieser Situation ließ sich deshalb damals bereits voraussagen, dass es in den 90er Jahren zu einer Zunahme nicht nur des aggressiv-sexuellen Missbrauchs, sondern es folge davon auch immer mehr zu Tötungsdelikten an Kindern kommen würde. Man tötet, weil man keinen Zeugen haben will. Gewalt an Kindern geschieht so also keineswegs durch ausrastende Familienmitglieder allein, sondern auch die Zunahme von kranken Serientätern dieser Art war programmiert. Die ungehörten Entsetzensschreie gemarterter Kinder sind nur ein besonders grauenvoller Anteil an dieser Fehlentwicklung. Wie auch die Unzahl der nie wieder schließbaren seelischen Verwundungen bei den Überlebenden und bei den verwaisten Eltern. Wer erst einmal Einblick gewonnen hat in die Ursachen solcher Fehlentwicklungen in unserer Gesellschaft, dann kann es auch nicht mehr rätselhaft sein, dass auch Gewalttaten von Kindern selbst an Kindern und gelegentlich bei körperlicher Kraft auch schon an Erwachsenen, von Kindern gegen Erwachsene, immer mehr zunehmen. Während besonders die Mädchen und die Zarteren unter den Buben eher einer seelischen Störung auf eigene Verletzung durch Erwachsene reagieren, antworten die Robusten unter ihnen oft mit einer Rundumverteidigung ihrer geschundenen Seele, eben mit einem sich dann verallgemeinernden Rundumschlag. Und sie wissen dabei nicht im Mindesten, was sie tun. Die meisten Aggressionen werden von Jugendlichen begangen, weil mit dem Wachsen der körperlichen Kraft zusätzlich bei den Knaben mit der Ausschüttung des männlichen Sexualhormons Testosteron von der Pubertät ab die Bereitschaft und die Möglichkeiten zu offener Gewalt zunehmen. Vor einigen Jahren schlug ein Berliner Oberschulrat Alarm. Innerhalb von 30 Tagen, sagte er, habe man an 29 Schulen 95 Straftaten von Körperverletzungen bis zur räuberischen Erpressung registriert. Viele der 192.000 Schüler in Berlin seien in Banden organisiert. In einer Schule wurde ein Waffenlader entdeckt. An einer anderen Schule wurde Polizeischutz gewährt, nachdem Lehrer von ihren Schülern bedroht worden waren. Berlin steht hier nicht allein. Aus München, Bielefeld, Hannover und anderen Städten werden ebenfalls schlimme Vergehen aus den Schulen berichtet. Prügeleien seien an der Tagesordnung. Der Rauschgift, Handel, Blühe, selbst Lehrer würden tätlich angegriffen. Gewalt gibt es nun also auch in den Schulen. Grund, Hauptschule, Realschule, Gymnasium sind alle gleichermaßen betroffen. Die Tracht Prügel ist dabei das Harmloseste. Immer mehr Jungen und Mädchen werden von Mitschülern misshandelt. Die Mutter eines Gymnasiasten, eines Zwölfjährigen aus der Berliner Innenstadt wurde nachts um 4 Uhr angerufen. Entweder sie zahlen 1000 Euro oder ihr Sohn wird nach der Schule zusammengeschlagen. So ein erpresserischer Mitschüler. Eine Grundschülerin, 7-jährige aus dem Westend, wird auf dem Nachhauseweg angehalten. Ein älterer Mitschüler fordert 1 Euro Weggeld, sonst gibt's Prügel. Auch Lehrer sind von ihren Schülern nicht mehr sicher. Das hat nichts mit den üblichen Schulhofraufereien zu tun. Diese Gewalt hat eine andere Qualität, erklärte jüngst eine Lehrerin. Ähnliches berichtete kürzlich in einer Diskussion Mütter von Schulkindern in Nordrhein-Westfalen. In der Klasse unseres Jüngsten, zweites Schuljahr, schilderte eine Mutter, befindet sich ein besonders schwer verhaltensgestörter Mitschüler. Er ist 2 Jahre älter als die durchschnittlichen Klassenkameraden und auch sehr viel größer als die anderen. Er hat sich jüngst etwas ausgedacht, was die Kinder der Klasse in Angst und Schrecken versetzt. Er schleicht sich von hinten an sie heran, umfasst ihren Hals und drückt mit dem Daumen gegen den Kehlkopf des Traktierten. Er spielt Würgen. Öfter schon hatte unser Sohn davon erzählt und ich habe ihm gesagt, dass sie der Klassenlehrerin melden müsse. So fuhr diese Mutter fort. Haben wir längst, winkte der Kleine ab. Die Klassenlehrerin sagte, wehrt euch, ich kann nichts machen. Als unser Andi nun aber mit 2 blauen Flecken am Hals nach Hause kam, riss mir der Geduldsfaden und ich rief den Rektor an. Wissen Sie, was er mir geantwortet hat? Liebe Frau, wir als Schule sind längst damit überfordert, der Gewalt in unserem Bereich Einhalt zu gebieten. Für den Schutz Ihres Kindes können Sie nur allein sorgen. Vom sinnlosen Aufschlitzen der Sitzpolster in den Schulbussen berichten immer öfter die Fahrer der Busse. Autoreifen werden beschädigt, Antennen geknickt, Fahrradschläuche werden zerstochen. Und die entlarvten Täter sind immer häufiger sogar auch Schüler aus Gymnasium. Aber auch Migrantenkinder neigen nicht selten zur Gewalt. Das Erschütternde für die Kriminalbeamten bei ihren Befragungen nach dem Grund heißt, die jungen Täter kennen ihn selber nicht. Das kam eben so, sagen sie, oder sie zucken einfach nur hilflos mit den Schultern. Die psychologische Untersuchung freilich kann auch hier in vielen Fällen sichtbar machen, dass die jugendlichen Täter von einem ihnen meist noch unbewussten Potenzial an Wut gekennzeichnet sind. Viele von ihnen sind emotional Vernachlässigte von der Säuglingszeit an. Sie bekommen zwar viel Materialien, aber nicht das, was sie für ein seelisch gesundes Aufwachsen und die Ausbildung von Gewissen und Verantwortung brauchen. Die Zuwendung, die Zeit, das Interesse von Menschen, die für sie verantwortlich zeichnen, solange sie klein und hilflos waren. Unzureichend versorgte Kinder werden oft schon früh schwierige Kinder. Für einen erheblichen Teil von Eltern und Erziehern bedeutet das eine nervenaufreibende Überforderung, die sie bei allen antiautoritären Vorsätzen schließlich doch dazu verleitet, ich sagte es schon, mit Gegenaggression zu antworten. Die Mischung von Nachlässigkeit einerseits und Gewaltausbrüchen der Erziehenden andererseits steigert eben das Aggressionspotenzial der Kinder ins Übermaß. Es drängt nach Entlastung. Und in dieser Grundstimmung bilden dann auch noch Fernsehsendungen mit gewalttätigen Inhalten einen gefährlichen Auslöser. Denn diese Sendungen verlocken zur Nachahmung. Besonders im Schutz der Gruppe von ähnlich Frustrierten kommt es dann leicht geradezu zu Zerstörungsorgien. Und es darf nicht übersehen werden, dass Fernsehen und PC hier eine zusätzlich verhängnisvolle Rolle spielen. Deshalb muss darauf nur noch genauer eingegangen werden. Es hat sich in ungezählten Einzelfällen bestätigt, dass die Gefahr durch Gewaltdarstellungen im Film und in digitalen Spielen mit aggressiven Inhalten, selbst ein Gewalttätiger zu werden, grundsätzlich nicht auszuschließen ist. Die Amokläufer von Erfurt und Winnenden haben das belegt, wenn auch andererseits die Gefahr, zum Nachahmer zu werden, nicht bei jedem Menschen in gleichem Maße vorhanden ist. um zum Beispiel ein Sadist, ein Kannibale, ein Vergewaltiger, ein brutaler Schläger zu werden, reichen vormachende Bilder als Verursacher allein nicht aus. Aber sie sind geeignet, den Auslöser, die fantasiereiche Anregung für diejenigen Seelen zu bilden, die in deren Tiefe bereits ein Potenzial an Aggressivität vorhanden ist. Allerdings darf nicht übersehen werden, dass die digitalen Spiele mit aggressivem Charakter bei dauerhafter Nutzung Suchtcharakter entwickeln, sodass der Spieler nach immer stärkerem Reiz zu suchen beginnt, sodass schließlich der Drang entsteht, die aggressiven Handlungen nun auch in der Wirklichkeit, nicht mehr nur auf dem Bildschirm, zu vollziehen. Das ist auch bei den Nutzern von Pornografie im PC der Fall, eine erschreckende Entwicklung, die nun bereits eine Welle internationalen Kinderschändertums grausamster Art hervorgerufen hat. Die Psychologie hat in vielen Einzelfällen nachweisen können, dass ein übermächtig gestautes Potenzial an Aggressivität durch viele Faktoren vorbereitet und aufgefüllt werden kann. Das Fernsehen und vor allem der PC mit seinem unausgelesenen Material können deshalb zu einer zweifelhaften Freizeitbeschäftigung besonders für jugendliche Männchen werden. Vor allem, wenn dieser Trend vom Grundschulalter an gepflegt wird. So hat jüngst eine Befragung ergeben, 85% der Kinder hierzulande sahen in den vergangenen Jahren DVD-Horrorfilme. In den USA, so errechnete man, steht ein Kind bis zum 12. Lebensjahr, das in einer totalen Konsumgesellschaft aufwächst, sieht dieses Kind durchschnittlich 200.000 Gewaltakte im Fernsehen, darunter 40.000 Morde. Wie bitter rächt es sich jetzt, dass man mit der Ideologisierung der Pädagogik die nicht widerlegte Erfahrung verdrängte, dass der Mensch hauptsächlich durch Nachahmung lernt. Denn nun zeigt sich, dass ohne die Einbettung in lebende positive Vorbilder die Negativen der Scheinwelt doppelt intensiv wirken. Auf dem Boden seelischer Defizite entsteht geradezu der Typ des emotionalen Habenichts, dessen Neidstruktur räuberischen Umverteilungsparolen aller Art besonders zugänglich ist. Denn die Schulerfolge bleiben dann ja in solcher Situation auch aus. Solange aber die Potenziale latent sind, kann niemand, am wenigsten der Betroffene selbst, ihre Durchschlagskraft ermessen. Und deshalb ist es auch schwer abschätzbar, für wen welche Form der negativen Anregung Anreiz zur Nachahmung zu sein vermag oder für wen was weniger gefährlich ist. Eins ist aber sicher, es wäre Hochmut zu meinen, es gäbe Menschen, die gegen die massive Bildschirmbeeinflussung absolut gefeit wären. Generell ist sie aber bei ungefestigten Kindern, besonders bei Kindern und Jugendlichen, größer. Bei diesen wiederum umso mehr, je mehr bei ihnen bereits gestaute Aggressivität vorhanden ist. Je weniger die Kinder durch eine unzureichende Erziehung und fehlende Information Wissen über Gut und Böse haben, je weniger ihnen im Erziehungsprozess die eigenen Grenzen des Erlaubten und dessen Spielraum erkennbar gemacht worden sind und das Einhalten dieser Grenzen eingeübt worden ist, je weniger ihnen christlicher Geist und christliche Normen vermittelt wurden, umso gefährdeter erweist sich dann der Jugendliche. Es ist gewiss, dass wir mit dem Instrument Film und mit den digitalen Spielen viel zu leichtfertig umgehen, weil auf dem Boden einer Ideologisierung des Menschenbildes unser Zeitgeist die Beeinflussbarkeit des Menschen in einer gefährlichen Weise unterschätzt. Kindern sollte nicht wahllos der Markt der Möglichkeiten angeboten werden, zumal durch die Künstlichkeit unseres Lebens gestaute oder aufgeheizte aggressive oder sexuelle Antriebe bei immer mehr jungen Menschen dieser Generation unterschwellig vorhanden sind. Genau wie ein versierter Gärtner sich ausrechnen kann, dass seine Rosen allenfalls Wildtriebe statt Blüten hervorbringen, wenn man sie unangemessen pflegt, genauso konnte ich als Kinderpsychotherapeutin voraussagen, dass bei den Jugendlichen immer mehr Aggressivität zur Auswirkung kommen würde, weil man in den technizistischen Gesellschaften mit ihnen von Anfang an so umgeht, als seien die kleinen Kinder unempfindliche Wesen, deren Weinen des Verlassenseins man schon auf den Wöchnerinnenstationen in den Kliniken glaubte, überhören zu dürfen, die man oft viel zu früh an Institutionen abschob und weiterhin in die Krippe abschiebt und glaubt, ihnen damit keinen Schaden zuzufügen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Wut, die Angst über das Verlassensein bleibt als unbewusstes Potenzial im Hirn der Kinder gespeichert und wird zu einem verallgemeinerten Impuls, sich für all das Falsche zu rächen. Obgleich dabei keineswegs im Bewusstsein zu sein braucht, wie und wann ihnen das in der frühen Kindheit geschah. So sehen die Vorgeschichten unserer Randalierer aus. So sehen die Terrorgruppen aus, linker, rechter und Migrantengruppierungen, die dann auf, nachdem sie erst einmal sich vorgeheizt haben, mit jeder Menge Alkohol auf die Straße gehen und auf die Köpfe harmloser Bürger eintreten, wie wir es in zwei Fällen in München erlebten. Man konnte voraussagen, dass auf dem Boden der seelischen Defizite Süchte aller Art entstehen und wuchern würden. Denn Friedfertigkeit, Liebe, Gewissenhaftigkeit und Verantwortlichkeit als Charaktereigenschaften entfalten sich nur durch Liebe und Verantwortlichkeit schon für die Kleinen. Kein Institut für Friedensforschung, keine Friedensbewegung wird Frieden bringen können, solange man diese Grundbedingungen zur Entfaltung von Menschlichkeit nicht beachtet. Der Mensch ist auf Liebe angewiesen, er ist auf sie programmiert, auf liebevolle Führung, auf liebevolles Geleit. Er ist frustriert, wenn man ihm dieses vorenthält, er wird unglücklich. Und über das Unglück kommt die Aggression. Fehlt also derlei gute Erziehung, so wird er ein süchtig Suchender, an Ersatzbefriedigungen gefesselter. Und das beweist, zur Entfaltung echter Freiheit kommt es nur durch eine von Liebe getragene Einbindung des Menschen zunächst an die Mutter. Die Mutter zu diskriminieren ist eins der schrecklichsten Perversionen, folgenschwersten, schlimmsten Trends unserer Zeit. Die nicht oder falsch umsorgten Kinder wissen nicht, warum sie immer aggressiver werden. Unbewusst aber sind sie im Grunde die berechtigten Rächer an einer Gesellschaft, die keine hinreichenden Opfer mehr für sie zu bringen, in der Lage ist, an Politikern, die die Versprechungen des Grundgesetzes, Kinder das Recht auf gesunde Entfaltung zuzubilligen, unerfüllt lassen. Und an Machern, die die Gesundheit der Kinder sehen, kein bedenkenswertes Gewicht hat. Aggressivität und Sexualsucht werden dann maßlos als krankmachende Triebe, die unter vulkanartigem Druck durchbrechen und dann wahllos den oder das treffen, was ihnen gerade in die Quere kommt. Eins ist also gewiss, Gewalt an Kindern und von Kindern ist ein unhaltbarer Zustand geworden. Können wir heute noch etwas tun, um dem Elend vorzubeugen? Die erste Voraussetzung zu einer seelisch gesunden Charakterstruktur und damit eines gesteuerten Umgangs mit der Aggression ist eben die Einbettung des Kindes in eine stabile, gesunde Familie und am besten mit dem leiblichen Vater und der leiblichen Mutter als konstanten Bezugspersonen, die sich ihrer Verantwortung gegenüber dem Kindeswohl bewusst sind. Und da Gesellschaft in der Tat eine erhebliche Pflicht, auch finanzieller Art. Das Kind braucht vor allem eine seinem unreifen Status jeweils angemessene Form des Geliebtseins, denn nur dann kann es sein elementares Bedürfnis nach Geborgenheit, nach Anerkennung und Bindung befriedigen. Wird ihm die Befriedigung dieser Grundbedürfnisse verwehrt, so versucht die Seele bald, ihren durch Eigenaktivitäten noch habhaft zu werden durch Eigenaktivitäten. Weil sie aber nicht weiß, was sie sucht, die Seele, wonach sie sich wirklich sehnt, wird sie anfällig, schließlich sogar für das Böse und den Bösen. Viele von den Kindern und Jugendlichen, viele von Ihnen werden jetzt vielleicht fragen, wenn die Kindheit ein so entscheidendes Fundament darstellt für die gesunde Entfaltung der Seele und des Geistes, wie gehen wir dann mit den aufkeimenden Aggressionen der Kinder um? Wir haben gehört, die Dressur mit Hilfe von Prügeln ist allemal falsch, weil sie dadurch unter Umständen Sadisten, Pädophile, Radfahrer, aber keineswegs Demokraten, keine selbstständig denkenden Bürger heranziehen. Doch Erziehung ohne alle Einschränkungen lässt die Aggressionsbereitschaft ebenfalls geradezu wuchern. Wie denn nun aber finden wir den Weg zwischen Skylla und Charybdis? Ich glaube, Folgendes antworten zu können. Indem wir verstehen, dass die Aggressionen an sich, wenn auch zunächst noch roh, zur gesunden Selbstbehauptung des Menschen gehört und in ihm, im Kind angelegt ist. Ist diese Erkenntnis in unserem Bewusstsein, so können wir uns dem Kleinkind im sogenannten Trotzalter gegenüber souveräner verhalten. Wir können leichter Widerstand und Widerworte von Kindern ertragen, ohne selbst in eine überflutende und im Grunde doch nur instinktiv auf Selbstverteidigung sendende Wut zu geraten. Wir können andererseits dann besser, ohne emotional zu reagieren, mit Festigkeit Verbote setzen. Nein, geschossen wird hier nicht auf Menschen. Zum Beispiel Grenzen abstecken und wir dürfen gesteuert und dem Kind angemessen mit Abwehr wir antworten, wenn es diese Grenzen übertritt. Eingrenzende Maßnahmen in Erziehung werden erst da böse, wenn sie auf Unterwerfung des Kindes unter die Macht des Erwachsenen gerichtet sind, wo sie ausschließlich und im Ummaß praktiziert werden, ganz zu schweigen von den Fällen, wo sie dem Kind körperlichen Schaden zufügen. Hat aber ein Kind genug Möglichkeiten, seine Kräfte zu erproben, seine nähere Umwelt zu erobern, ohne dass wir es auf Schritt und Tritt behindern, so schadet es dem Kind nicht. Nein, es ist sogar notwendig, von ihm zu fordern, bestimmte, eindeutig feste, immer gleichbleibende Regeln einzuhalten. Teuflisch wird Aggression erst, wenn man sie aus diesem Zusammenhang löst, sodass die junge Seele dann später gestaut und krank verbogen Vergeltung und Vernichtung durch Alleinherrschaft anstrebt. Begreift man diese Zusammenhänge, so wird klar, dass die Aggressivität in einer Gesellschaft zu einer ansteckenden Krankheit werden kann, die sich in der Welt fortsetzen wird, solange blinde Wut sich als Folge von Fehlerziehung und Frustration berechtigter Bedürfnisse aufstaut und womöglich durch Nachahmung böser Vorbilder uneingedämmt zur Entladung kommt. Die böse Tat muss dann Böses gebären. Die Sünden der Väter dauern dann in der Tat fort, bis ins dritte und vierte Glied. Dennoch lässt sich dieser Teufelskreis nicht einfach durch Gewähren lassen durchbrechen. Wo Zerstörungswut blind und roh waltet, wie zum Beispiel im Fall gewalttätiger Kriminalität, können selbst die Zusammenhänge durchschauende Menschen aus Verantwortungsgefühl für die schutzbedürftige Gemeinschaft nicht darauf verzichten, sich zu wehren. Das heißt, der kranke Böse muss vor sich selbst und die Gemeinschaft muss vor ihm beschützt werden, weil sich durch das Unmaß seiner schädigenden Aggressivität sich der Mensch als unmündig, als entwicklungsbehindert, als nicht reif zur Verantwortung, als ein Getriebener erwiesen hat. Denn selbst wenn solche Täter ein Scheinziel haben, selbst wenn sie es planvoll und raffiniert anstreben, lässt sich doch bei genauerer Untersuchung erkennen, dass sie Besessene sind, nicht freie, dass sie Opfer wurden im Teufelskreis der Blindheit einer degenerierten Gesellschaft. Diese Blindheit können wir nur unter viel Geduld mit Wissen über die Natur des Menschen und Liebe zu unserer aller tragisch notwendigen Unvollkommenheit auflösen. Was uns nicht ansteht, ist, diese Menschen moralisch zu verdammen, sie gar zu quälen, zu vernichten und damit wiederum blinde Aggression gegen blinde Aggression zu setzen. Selbst dem hemmungslos grausamen Aggressiven hat unser Gebet um Erbarmen zu gelten. Einem kranken Aggressiven zu begegnen, muss aber heißen, ihn mit Festigkeit in seine Grenzen zu weisen. Diese Erkenntnisse sollten Konsequenzen haben für Strafmaß und Strafvollzug. Häufig in schweren Fällen ist es verantwortungsloses Versäumnis, auf langfristigen Freiheitsentzug zu verzichten. Denn die Gestrauchelten sind eben süchtige Wiederholungstäter. Aber der Strafvollzug sollte die Würde des Kranken nicht verletzen. Aber vor allem kommt es darauf an, solchen seelisch Erkrankungen vorzubeugen. Im Umgang mit dem Kind muss dabei der allerhöchste Grad der Gewichtung beigemessen werden. Lebensschicksal, ja Völkerschicksal, ist abhängig vom Erziehungsstil. Richtige Erziehungsstile aber können wir nicht machen. Sie uns gar nach einem ideologischen Konzept ausdenken, ohne dass es zu lebensgefährlichen kollektiven Krisen kommen muss. Wir können Erziehungsstile nur lernen, indem wir für das digitale Zeitalter neu erforschen, was den Menschen zu einer höchstmöglichen Eigenentfaltung und notwendigen Anpassung an eine Gemeinschaft dienlich ist, um dann in weltweiter Übereinkunft Einschränkungen des Anbietbaren vorzunehmen. Die Beachtung der Lebensbedingungen von Kleinkindern ist dafür die Voraussetzung. Denn es gilt, unseren Kindern den Weg zu bereiten, nicht damit sie unsere Diener werden, sondern voll entfaltete Menschen, die so frei geworden sind, dass sie bereit und fähig sind, sich an überpersönliche Aufgaben zu binden. Und es ist hochinteressant, dass diese realistische psychologische Erfahrung dem christlichen Menschenbild haargenau entspricht. Liebe und Opferbereitschaft, aber auch eingrenzende Normen sind für den Menschen in der gefallenen Schöpfung unerlässlich, wenn er nicht auf böse Abwege geraten soll. Aber unsere gefährdete Situation müsste auch die Schulbehörden und die Gerichtsbarkeit herausfordern. Eine kleine Zahl habe ich zusammengestellt. Erstens, die Lehrer sollten die Funktion, positives Vorbild zu sein, wieder als eine notwendige Aufgabe übernehmen. Zweitens, jegliche Gewalt in der Schule sollte im Unterricht als böse bezeichnet werden. Drittens, jedes Kind, das wiederholt durch grobe Gewalttaten in der Regelschule auffällt, hat dort ausgeschult zu werden und ist von einer Sonderinstitution aufzufangen. Hier sollten Jugendpsychotherapeuten eingesetzt werden und Sport mit mindestens 12 Stunden pro Woche im Mittelpunkt stehen, um die wilde, ungeordnete Wut in gute Spielregeln und sportliche Entlastung umgewandelt zu werden. Viertens, erste und kleinere Gewaltakte sollten durch die Schulleitung aufmerksam geahndet werden. Fünftens, Eltern sollten das Recht bekommen, ihre Kinder privat zu unterrichten, wenn die schulische Situation unerträglich geworden ist und wenn sie nachweisen können, dass die Kinder durch ausgebildete Fachlehrer betreut werden. Homeschooling ist notwendig in der Bundesrepublik geworden. Und sechstens, beschädigen Kinder und Jugendliche Mitschüler oder Lehrer gar physisch, sollte die Schule verpflichtet werden, Strafanzeige zu erstatten. Kinder sollten dann mit Freizeitarrest am Wochenende und Jugendliche mit Sühneansätzen begegnet werden. Es ist, das möge der Schluss sein, eine bittere Saat, die in unserer Gesellschaft unaufhaltsam aufgeht. Das Anti-Autore-Konzept unserer Schule bietet nun bereits seit 4 Jahrzehnten der Manifestation zur Aggression keine Bremse, sodass es immer häufiger zu Regressionen auf ein barbarisches Verhaltensniveau unter den Schülern kommt. Wir brauchen also eine sehr grundlegende Einstellungsänderung auf dem Boden bewährter, realistischer Pädagogik in der Familie, in der Schule, in der Gesellschaft und darüber hinaus eine echt wirksame Video-, PC- und Filmkontrolle. Eine atheistische Einstellung, die anarchistische Selbstbestimmung einschließlich von Gewalt und Raub als eine unter Umständen doch tolerierbare, also auch mögliche Lebensform präsentiert, sollte als besonders schädlich für die nachahmungsbereite Menschenseele erkannt werden. Die große Psychologin Esther Harding schrieb warnend bereits 1946, so sieht die berühmte Freiheit und Hybris des Menschen aus, lehnt er sich auf mit der Behauptung, dass er nach Belieben frei wählen kann, so fällt er der Aggression zum Opfer.
Ganz herzlichen Dank, Frau Mewes, für Ihre umfassenden Ausführungen zum Thema Gewalt an Kindern, Gewalt von Kindern. Ja, ich hoffe, Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, Luft zu holen. Da schwappt eine ganze Welle natürlich auch negativer Einflüsse über uns. Aber wir fühlen uns oft so ohnmächtig. Aber ich denke, wir können natürlich auch dagegen etwas tun und sollten jetzt nicht in nur einen negativen Kulturpessimismus verfallen. Denn auf der anderen Seite haben Sie auch herausgestellt, wie wichtig es ist oder wie viel man auch tun kann mit einem entsprechenden Erziehungsstil und wie das dann auch letztendlich nicht nur das Lebensschicksal, sondern das Schicksal einer ganzen Nation prägt und wie das Leben dann auch so einer Nation davon abhängig ist. Also Liebe, Opferbereitschaft, und das ist wahrscheinlich etwas, was manchen so aufstößt am Anfang, den Kindern zu schenken und dann aber auch sehr viel auch zurückzubekommen, uns immer wieder zu stärken. Damit haben wir, damit hat auch jeder etwas in der Hand, was die politischen Vorschläge dann anbelangt, was in der Schule zu tun ist, was in der Gesellschaft zu tun ist. Das ist dann manchmal schwieriger, aber ich denke, auch da können sich viele Eltern natürlich auch immer wieder einsetzen. An dieser Stelle darf ich Sie einladen, sich auch bei uns zu Wort zu melden in der Sendung mit Christa Mewes unter der 089-517-008-008. Können Sie sich hier mit Ihren Fragen einbringen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte zuerst die 0049 und dann die 89517008008. Nach einer Musik geht es hier weiter mit dem Thema Gewalt an Kindern, Gewalt von Kindern. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe mit Christa Mewes. Heute Gewalt an Kindern, Gewalt von Kindern. Ich bin Anjuta Engert und begleite Sie durch die Sendung. Gewalt erzeugt Gewalt. Das haben Sie schon definitiv ausgeschlossen. Das ist keine Methode, um Kinder zu erziehen, um Kinder gewaltfrei zu erziehen. Allerdings Liebe, Opferbereitschaft und eingrenzende Normen, also klare Grenzen setzen, damit die Liebe fließen kann, damit wir ein Flussbett bereitet haben. Das ist wichtig, notwendig, und das, da bekommen wir auch viel zurück. Das bereitet dann auch ein gutes Familienklima, wenn wir eben da sind, wenn wir Zeit haben und auch vieles mit den Kindern besprechen können, auch was so in der Schule alles läuft mit schwierigen Kindern, und die gibt es, glaube ich, in jeder Klasse. Ich darf jetzt eine erste Hörerin begrüßen, die sich gemeldet hat. Das ist Frau Ackermann aus Kreiling bei München. Grüß Gott, Frau Ackermann.
Ja, grüß Sie und vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich durchgekommen bin. Frau Mewes, erstmal vielen Dank für Ihren wahnsinnig wertvollen Beitrag. Das ist eine Diskussion, die so wichtig ist für unsere Gesellschaft heute. meine Frage wäre, beziehungsweise ich möchte ein bisschen was erzählen, ganz kurz, das Thema Mütter. Sie erwähnten es in Ihrem Vortrag, Mütter und die der Stellenwert von Müttern, der darf nicht vermindert werden. Was wir im Moment in der modernen Rechtsprechung im Familienrecht erleben, geht aber genau in die Richtung. Mütter sind zu Maschinen degradiert worden, auch die Unterhaltsdiskussion. Also wenn das kleinste Kind 3 Jahre alt ist, muss die Mutter wieder Vollzeit arbeiten. Es wird vollkommen gleichgestellt, ob die Kinder zu Hause betreut werden oder in der Institution. Da wird kein Unterschied mehr gemacht. Auch die Gefühle der Mutter werden überhaupt nicht mehr berücksichtigt. Das führt dazu, dass wir tatsächlich eine systemische Vernachlässigung in unserer Gesellschaft mittlerweile haben. Und wie Sie sagen, da rollt eine Lawine auf uns zu. Ist die überhaupt noch aufzuhalten? Ich fände es wahnsinnig wichtig, wenn sich, ich weiß nicht, ob es die katholische Kirche kann oder eine Institution um dieses Thema mal kümmern würde. Wir haben eine kleine Initiative jetzt gegründet, die nennt sich Mütter sind Menschen. Da geht es um den Punkt, dass man sagt, Mütter sind als emotionale Stabilisatoren so wahnsinnig wichtig, gerade für die kleinen Kinder, auch für die wachsenden Kinder. Und wenn Mütter gestresst sind, weiß man heutzutage, zum Beispiel tritt auch ADHS und ADS sehr viel häufiger auf.
Ja.
Jetzt haben wir aber wirklich nur noch gestresste Mütter, fast noch gestresste Mütter. Ich kenne ganz, ganz wenige in meinem Bekanntenkreis. Ich bin Mitte 40, meine Kinder sind 11, 13 und 18. Ganz wenige Mütter, die einen ganz normalen Mütteralltag noch führen dürfen. Liegt auch an den hohen Scheidungsraten. Vielleicht lassen wir es gerade mal an dem Punkt. Ein letzter Satz noch dazu. Die Pornografie, die mittlerweile unter Teenagern kursiert, und das fängt mit 10, 11 Jahren schon an, ist so überwältigend alarmierend, dass wir jetzt auch an der Schule unbedingt eine Initiative starten müssen. Die Kinder haben Smartphones, da werden tatsächlich im Alter von 10, 11, 12 Jahren schon Pornos ausgetauscht. Auch Schulcomputer sind nicht gefeit. Es kursieren Links mit Seiten zu Pornoseiten, die zugänglich sind über die Schulcomputer. Heimlich werden die ausgetauscht und an den besten Schulen. Also da nimmt sich keine Schule von aus. Und das führt zu einer unglaublichen Verrohung. Wir haben Gott sei Dank unsere Kinder so sehr kirchlich erziehen können, auch mit dem Zugeständnis, wir bewahren uns auf, wir bleiben abstinent vor der Ehe, aber ob das nun so durchhaltbar ist in den nächsten Jahren, das wissen wir als Eltern natürlich auch nicht.
Mhm.
Übrigens sind wir auch als Patchwork-Familie aufgestellt. Ich bin in zweiter Ehe verheiratet und habe eine Stieftochter.
Frau Ackermann, vielen Dank für Ihren ganz wertvollen Beitrag, auch zu dem, was Sie beitragen, zu der Rechtsprechung, die hier wirklich ganz enorm gegen Mütter agiert und sie definitiv diskriminiert, auch vor allem Alleinerziehende, die man einfach so hinwirft, ja bitte, jetzt kümmere dich doch selber darum und den Mann auch noch aus der Verantwortung entlässt. Das sind alles in der Tat systemische Vernachlässigungen, da haben Sie völlig recht. Auch das, was in den Schulen abläuft, das ruft letztendlich alle die auf den Plan, die das sehen und die das eben auch ganz klar sehen, ohne deshalb jetzt in Depressionen zu verfallen.
Mhm.
Ja, die Fragen an Frau Mewes, wir geben die Frage einmal weiter. Ja, letztendlich müssen wir Netzwerke bilden. Sie haben schon mal angefangen damit.
Ja, es geht, Ihre Ausführung jetzt ist natürlich voll aus meinem Herzen. Ich, seit 40 Jahren sage ich und habe sofort darüber geschrieben, nicht zur Sexualität befreit, zur Abartigkeit verführt. Hier ist mein Buch von 1971 und es war erkennbar, wenn man etwas vom Fach verstand, dass auf dieser Weise, in furchtbarer Weise, jetzt eine Welle entfesselt der Sexualität aufzieht, bei gleichzeitig bei Vernachlässigung und was jetzt ja noch ganz ungeheuer pervers eingestellt hat, die Diskriminierung der Mütter, die einzigen sind, die das wirklich aufhalten können. Das ist eine so riesige Sünde. Es ist nicht einfach nur mal ein bisschen hinterherlaufen der Wirtschaft. Es ist so schlimm, dass hier damit ein Negativverhalten entstanden ist, nachdem die Kinder, die Urenkel nachher fragen werden, ihr habt es doch gewusst, warum habt ihr nichts getan? Und sie haben so sehr recht, dass die Eltern jetzt mehr oder weniger auf sich allein gestellt sind. Aber wir haben gerade eine große Tagung in unserem Verein Verantwortung für die Familie hinter uns mit all den vielen jungen Menschen und ganz wundervollen Kindern, die eben von diesen Eltern in Verantwortung, seelisch gesund, zu wunderschönen Menschen werden, die auch den Eltern wirklich Freude machen. Die haben nämlich ein Musical bei uns aufgeführt, auf der Burg Rothenfels in der letzten Woche. Wir haben das präsentieren wollen. Es geht. Es muss nur einfach der Natur und unserem Gott die erste Schiene, das erste Wesentliche hingegeben werden. Dann kann man in diesem Geiste auch erziehen. Und es ist aber heute so, dass wir deswegen, weil es alles so versagt, brauchen wir die Möglichkeit zur Homeschooling. Weil ja häufig, Sie sagten es richtig, in der Schule jetzt die Pornografie schon ausgetauscht wird und dergleichen mehr. Weil die Schule auch mit der Aggression nicht mehr fertig wird und mit den Terrorgruppen der Migranten erst recht nicht. Das ist doch einfach so. Und dass man das alles laufen lässt und gleichzeitig nur noch Schulden aufhäuft und gleichzeitig den Kindern die Möglichkeiten zu einem gesunden Aufziehen versagt. Das ist schon wirklich fürchterlich. Und darüber hinaus müssen wir, Frau von der Leyen hat das ja mal versucht und ist damit nicht durchgekommen, wir brauchen eine internationale Kontrolle, dass nicht jedes Kind mit XXX mit 10 direkt in die Pornografie gehen kann. Denn entstehen alle diese Täter, die wir jetzt zum Beispiel in Emden gehabt hat, ein 18-Jähriger, der eine 11-Jährige vergewaltigen will, und weil er es nicht schafft, sie ersticht. Das ist unglaublich, was dabei herauskommt. Vor allem das riesige Unglück und das Unvermögen der Kinder, dann auch wirklich noch Schule zu Ende zu bringen, Ausbildung anzufangen und ein Glied in der Gesellschaft zu werden, das nun wirklich auch die Schwachen mitträgt, wenn die Schwachen viel zu hoch sind.
Ja. Aber und ich denke, da haben Sie recht.
Das ist das Schlimmste ist, dass man die Mutter in dieser Weise diskriminiert.
Klar, und die Schule kann natürlich das auch nicht alles leisten. Wenn sie nebenher vielleicht auch noch mal ein paar Lerninhalte vermitteln sollte, dann müsste jeder Lehrer zum Schulpsychologen mutieren und noch gleichzeitig zwei neue Helfer ihm zur Seite gestellt werden. Und das geht ja nicht in dem Moment, wo sowieso Lehrer abgebaut werden, wo Schulen irgendwie noch ringen um Schüler, wo Schulen gar keine Möglichkeiten haben, weil das Verhältnis zwischen Schüler und Lehrer ein Rechtsverhältnis ist und dann immer schon gleich mit dem Rechtsanwalt gedroht wird oder eine Schule um überhaupt mal Schülerzahlen kämpfen muss. Wie Sie gesagt haben, in einem Beispiel auch erst da, wo ein Kind ein anderes wirkt und wirklich Gewalt, sichtbare Gewalt, die man bezeugen kann, angefallen ist. Und auch nur da, wenn ein Lehrer sich dann einsetzt und etwas weiterbringt, da ist es möglich, mein Kind von der Schule auszuschließen. Ansonsten sind die Möglichkeiten da sehr, sehr, sehr schlecht. Es sei denn, Eltern stellen sich auf die Hinterbeine und tun auch etwas. Ich möchte aber noch weitere Hörerinnen zu Wort kommen lassen. Frau Jure, Sie warten schon. Sie rufen aus Hippolstein an. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Frau Mewes, vielen Dank für Ihre wertvolle Arbeit. Ich bin lange damit, verfolge ich Sie schon und habe auch versucht, sie anzuwenden. Ich möchte jetzt einen anderen Aspekt mal einbringen, der mich immer zum Staunen bringt. Ich höre mir die Sendung von Bruder Jan Hermanns immer an am Dienstag und staune immer wieder, was Liebe bewirkt, also vor allem bei den Gefangenen, die geliebt werden und wie die dann liebesfähig werden. Also ich sehe auch mit großer Sorge, was von klein auf im Moment in unsere Kinder gelegt wird. Aber ich sehe auch, dass es nicht hoffnungslos ist. Ich bin auch ein bisschen, die Erklärung oft nicht so ganz. Ich suche Möglichkeiten der Erklärung. Ich weiß nicht, ob man das erklären kann.
Ja, erklären ist heute gar nicht mehr so sehr schwer. Wenn die negativen Gegebenheiten, das negative Verhältnis, verlassen werden des Kindes, das alleingelassen werden, das eingeschlossen sein, das nachts im Dunkeln schreien müssen, das gequält werden durch brutale Prügel oder dergleichen, dann geht in das Stammhirn, soweit sind die Hirnforscher jetzt schon, setzt sich diese negative Stimmung fest. Die negative Stimmung bestimmt des Menschen. Deswegen ist ein Mensch, der eine Grundstimmung negativer Art hat, schon auch sehr viel leichter gefährdet, ein Alkoholiker zu werden, ein Hausgiftsüchtiger zu werden, weil er ja die gute Stimmung sucht. Ich hatte ja ein inneres Gefühl dafür, wie er sich eigentlich fühlen müsste. Zufrieden, aktiv, Ärmel hochschreien und so weiter und so fort. Also, wenn er das alles nicht hat, ist die Gefahr, dass er sich dann dafür rächen will. Man kann auch sagen, und ich sage es oft in meinen Vorträgen, es rächt sich durch den einzelnen kleinen, elenden Menschen die Natur. Dafür, dass man der Natur in der Erziehung nicht Raum gegeben hat. Nicht der Natur und Gott, die das Kind, ja, wie jeden Vogel, ein Nest vermittelt, in dem es erst gefüttert und genährt und gewärmt wird. Und wenn das nicht vorhanden ist und stattdessen Ausstoßung erfolgt und diese Ausstoßung sich dann fortsetzt in Teufelskreisen bis in die Schule hinein, dann entstehen eben solche verzweifelten Jungen wie der zum Beispiel in Winnenden und in Erfurt. Nicht, denn sie wollten ja ihrem Leben ein Ende machen, aber gleichzeitig sich noch rächen an dieser inneren, verzweiflungsvollen Grundstimmung, mit der er sicher nicht geboren ist. Es gibt nicht das Gewaltgehen. Es ist eine Sache der Erziehung.
Ja.
Ja, danke schön.
Bitte Frau Jure. Schönen Tag noch.
Ja. Herzlichen Dank Ihnen und Ihnen auch alles Gute. Frau Mahura hat sich noch gemeldet aus Berlin. Zum Abschluss, ganz kurz. Ich grüße Sie.
Hallo, ja, ich grüße alle miteinander ganz herzlich hier aus unserem wilden Berlin. Ich hatte die große Glücksmoment, Frau Mewes, hallo, Sie letztes Jahr persönlich hier zu einem pädagogischen Vortrag zu treffen. Und es gibt natürlich überhaupt 0, gar nichts hinzuzufügen zu all Ihren wunderbaren Ausführungen. Ich bin seit 15 Jahren Mutter und finde das alles bestätigt und möchte jetzt hier an dieser Stelle unserer lieben Hörerfamilie und Ihnen einfach noch mit auf den Weg geben, einen kleinen Komplementärkontrast zu all dem, was da rot-schrill in unseren Herzen jetzt puckert von der vielen Gewalt. Es gibt das Grün, in der Farblehre ist das der Komplementärkontrast und ich melde mich sozusagen zu Wort, um zu sagen, es gibt nicht nur diese Saat, sondern es gibt auch diese Saat, die wir hier sind, die neuen Familien, die im Stillen, im Verborgenen, Schritt für Schritt jeden Tag umsetzen, was Christus uns ins Herz gibt. Und es gibt, wie wir gehört haben, so viel zu tun. Ja, dass das, bis das an die Oberfläche und zur Blüte gelangt ist, viele Jahre braucht. Wie gesagt, 15 Jahre sind wir schon am Werk. Mein Mann und ich sind 20 Jahre zusammen und es fangen sich an, kleine Knospen zu bilden. Also ich bitte alle, habe eben während des Vortrags bei uns in Herz Jesu Zehlendorf mit der kleinsten Tochter eine Kerze angezündet für all die Seelen, die darin beteiligt sind. Ich wünsche mir, dass weiter gebetet wird, denn es ist auch eine kleine unsichtbare neue Saat, eine regenerierte Generation, ja, die da kommt. Ja. Und das, ja, wollte ich nur als Gegenbeispiel noch mit rangefügt haben. Und vielen herzlichen Dank.
Frau Mahura, ja, ganz, ja, schön, dass,
danke,
Sie das hier zum
das war
Abschluss
auch der
sagen.
Tenor unserer Tagung jetzt. Wir müssen uns zusammenschließen als Christen. Vielleicht müssen wir auch in eine Arche bilden. Und wir müssen vor allen Dingen, wenn es keine Gruppierungen in unserer Nähe gibt, müssen wir einfach selbst welche bilden. Denn auch der Zusammenhalt und das Miteinander sprechen, das Finden und orientiert werden am Guten, das Wissen um das, was böse und falsch und schlimm ist, am Rauschgift und so weiter und so fort. Das geht nur durch das Miteinander sprechen von Kindern im Grundschulalter und dann ist es auch noch möglich bis ins Jugendalter hinein. Dankeschön, das ist ein sehr wichtiger Beitrag. Ich halte ihn für den einzig möglichen, den wir hier haben und habe auch dieses gerade am Wochenende unserer Großen, den 200 Menschen unserer Tagung, vermittelt, weil wir diese Kinder auch haben, sogar präsentiert haben. Die guten, gesunden, konzentrierten Kinder, die schon als Kleinkinder sogar wunderbares Spiel entwickeln können in einem Tag.
Und letztes vielleicht noch, dass wir nicht vergessen dürfen, dass Jesus Christus, der unser aller Herr und Sohn unseres allmächtigen Schöpfers es in der Lage ist, alle Wunden zu heilen. Denn wenn man sieht, dass ein Mensch wie ich, der seelisch sicherlich krüppelig war, genesen ist und nur mehr 4 Kinder hat, die so gesund und munter sind, dann kann ich nur sagen, mit Geduld und Liebe und der Führung durch Jesus beziehungsweise durch den Heiligen Geist ist eben doch Heilung möglich, auch wenn es nicht danach aussieht. Lassen wir mit unserem Glauben doch die Berge versetzen.
Frau Mauer, das ist wunderschön, da geht uns das Herz auf und ich denke, das ist ein Geschenk, dass Sie auch zum Abschluss reden dürfen. Da knüpfe ich gleich an. Sind Sie bereit, vielleicht auch Ihre Adresse oder eine E-Mail-Adresse beim Hörerservice zu hinterlassen? Vielleicht möchten sich dann andere mit Ihnen in Verbindung setzen. Fangen wir ein kleines Netzwerk gleich hier an, on air.
Ja, gerne, natürlich, gerne. Schön, vielen Dank.
Frau Mauer, ich danke Ihnen ganz herzlich und ganz Gottes Segen wünsche ich Ihnen vor allem.
Ja, Ihnen dann auch. Wir lieben Sie da alle im Radio Horeb.
Wenn Sie sich dann vielleicht...
Ohne Sie ist Berlin ein bisschen unterernährt, aber mit Ihnen haben wir Vitaminspritzen, die uns gut gesättigt halten.
Frau Mauer, Sie müssen sich einfach mit dem Hörerservice in Verbindung setzen und da dann etwas hinterlassen, dann können wir das so vielleicht auf den Weg bringen. Ich danke Ihnen ganz herzlich und ich wünsche Ihnen Gottes Segen und allen, die hier zugehört haben und Frau Mewes, die uns das alles ins Bewusstsein gerufen hat, dass wir weitergehen auf diesem Weg, dass wir einfach auch in der Lage sind, diese Liebe zu mehren durch die Liebe Christus. Nur das ist letztendlich ja ein Gebot der Stunde und da können wir ganz viel Hoffnung schöpfen und gehen nicht im negativen Sumpf unter.
Ja.
Vielen Dank, Frau Mewes. Gewalt an Kindern, Gewalt von Kindern, aber es gibt auch ein Mittel dagegen. Ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie in der Sendung zu Gast waren und wünsche Ihnen und Ihrer Arbeit auch weiterhin ganz viel Segen.
Dankeschön.
Ja, Dankeschön und auf Wiederhören. Frau Mewes, und jetzt darf ich einfach noch ein paar Hinweise geben. Also für alle, die Kontakt aufnehmen möchten, vielleicht auch mit Frau Ackermann, die das jetzt vielleicht auch noch hier hört, die aus München angerufen hat und dort einen Verein gegründet hat. Mütter sind Menschen, tatsächlich. So lautet das heute schon. Tiere sind in dieser Republik besser geschützt als Kinder und Mütter. Aber wir können auch etwas dagegen tun. Also Mütter sind Menschen. Das ist eine Initiative von Frau Ackermann in München oder auch Frau Mahura in Berlin, die gerade angerufen hat und gesagt hat, es ist trotzdem möglich, auch sie mit ihren vielen Kindern ist auf dem Weg mit Christus sozusagen etwas sehr Gutes, kleine Knospen heranwachsen zu sehen und etwas Gutes für die ganze Gesellschaft hier zu machen, obwohl sie jetzt auch selber gesagt hat, dass sie seelisch krüppelig war. Also auch Heilung ist trotzdem möglich, auch wenn es noch so schlimm war, dass man es sich vielleicht manchmal gar nicht ausdenken kann. Sie alle können sich beim Hörerservice melden unter der 08323 96 75 110. Dort können Sie weitere Informationen auch zu der Sendung zum Sender Radio Horeb erfahren. Und Sie haben natürlich immer auch die Möglichkeit, diese Sendung noch einmal zu hören im Podcast-Angebot auf unserer Homepage unter www.horeb.org. Dort können Sie sich die Sendung dann zeitunabhängig noch einmal herunterladen, noch einmal anhören. Oder vielleicht möchten Sie auch einen CD-Mitschnitt verschenken. Eine CD bekommen Sie beim CD-Dienst unter der 08323 96 75 120. Ja, damit geht die Lebenshilfe zu Ende. An dieser Stelle dankt Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören, Ihre Anjuta Engert, und wünscht Ihnen einen gesegneten Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole, 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.